die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern hier in Wuppertal, ich nehme einmal an, dass es hier in der Stadt und auch in der Umgebung nicht viel anders ist, als man es auch andernorts seit einigen Jahren besonders beobachten kann. Nämlich ein ungeheuer gesteigertes Schmücken der Häuser, der Fenster, der Gärten und was immer überhaupt sich schmücken lässt in der Advents- und Weihnachtszeit. In allen Farben, in allen Variationen, wie das vor einigen Jahren noch fast undenkbar war. Und das alles auf dem Hintergrund, dass keineswegs der Glaube und die Verwurzelung im Glauben zugenommen haben, sondern das Gegenteil ist der Fall. Seine Substanz geht verloren, es ist ein großes geistliches Durcheinander und die Verwirrung hat zugenommen. Und dieses Schmücken und dieses Tun, das ist Sache aller Menschen. Am ersten Advent erzählte mein Bruder, dass seine Frau seit einigen Tagen damit beschäftigt ist, das Haus zu dekorieren. Und auch das hat mich sehr nachdenklich gemacht auf dem Hintergrund, dass nämlich ich von beiden kein Glaubenszeugnis kenne. Nun will ich nicht damit sagen, dass dies alles für einen Christen nicht in Frage kommt. Dass wir keinen Adventskranz aufstellen dürfen und dass wir unser Haus nicht schmücken dürfen. Und auch sonstige Hinweise uns vor die Augen stellen, die ein Symbol für das Eigentliche sein können. Aber eben doch alles im rechten Maß und dass dieses äußere Tun uns nicht völlig einnimmt. Und im Nachdenken darüber und dann auch für die Predigt für heute fiel mir ein Vers von Terstegen ein, den ich jetzt voranstellen möchte und der gewissermaßen das Thema angibt. Schmückt euer Herz aufs Beste, sonst weder Leib noch Haus. Wir sind hier fremde Gäste und ziehen bald hinaus. Gemach bringt Ungemach. Ein Pilger muss sich schicken, sich dulden und sich bücken den kurzen Pilgertag. Und so wollen wir uns fragen, welchen Schmuck für unser Herz uns der Herr anlegen möchte, um den wir ernstlich bitten wollen und uns sorgen wollen, damit es uns eine wahre Adventszeit werde. Und so ist es heute ausnahmsweise nicht einmal ein Text, den ich zugrunde lege, sondern drei kurze Verse aus verschiedenen biblischen Büchern. Zuerst Psalm 51, Vers 19. Ich lese ihn nach der Elberfelder Übersetzung. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Liebe Brüder und Schwestern, kann das wirklich ein erstrebenswerter Adventsschmuck sein? Ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagener Geist? Ich weiß nicht, ob sich auch unter uns vielleicht etwas gegen diese Ausdrücke sträubt, aber sicher empfinden Menschen, die ihr Wesen und Denken ganz in der Welt haben, diese Ausdrücke negativ. Zerbrochen, zerschlagen, das klingt nach Krankheit, mangelndem Selbstwertgefühl, niedergemacht werden. aber darum geht es nicht. Diese Worte stammen von David. Er hat sie zuerst gesprochen und er gilt ja als der größte König Israels. Nie war das Reich so groß, so geeint und mächtig wie unter ihm, und er litt bestimmt nicht an mangelndem Selbstbewusstsein und er war auch kein Duckmäuser. Und doch war er von Herzen demütig, weil er unter Gott stand. Er war nicht der Herr seines Lebens, er hatte nicht selber die Zügel in der Hand, sondern nur insoweit, als und wie Gott sie ihm gab und anleitete. Und ganz besonders wusste er, dass er ein Sünder war, nicht nur allgemein, sondern dieser Psalm 51 ist gesprochen nach einem tiefen Fall und überschrieben, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, also Unzucht mit der Frau eines anderen getrieben hatte. So ist der Psalm ein tiefes und aufrichtiges Sündenbekenntnis und ein Schrei um Erbarmen. Das ist der zerbrochene Geist und das zerschlagene Herz, dass man in Demut vor Gott im Staube liegt und vom Thron der Selbstanbetung und dem sich Sonnen im eigenen Ich heruntergestiegen ist. Und das betrifft nicht nur diejenigen, die vielleicht in grobe und schwere Sünden gefallen sind, dass sie sich kaum noch leiden mögen, wenn es denn überhaupt dahin kommt. Oft ist es ja gerade auch heute so, dass die Menschen selbst dann noch trotzig und selbstherrlich bleiben und ihre Sünde in den schönsten Farben noch ausmalen und verteidigen. Sondern dieses zerschlagene Herz betrifft uns alle. Einen zerbrochenen Geist und ein zerschlagenes Herz sucht Gott geradezu bei uns. Das sind die Opfer, die ihm gefallen, so nach der Luther-Übersetzung. Die Opfer Gottes, ein zerschlagenes Herz und ein zerbrochener Geist. Vielleicht hatte mancher von uns dieses zerschlagene Herz, als er in der Bekehrung zum Glauben an Jesus Christus kam. Heute scheint es manchmal so bei Bekehrungen, auch durch eine recht sonderbare Evangeliumsverkündigung, kaum noch darauf anzukommen, dass es sich handelt um eine Bekehrung von der Sünde weg, sondern andere Motive drängen sich in den Vordergrund. Bekehrung heißt aber immer vom Bösen weg und unter die Herrschaft der Gnade Jesu Christi. Man erkennt sein Böses und weiß, dass man einen Erlöser braucht. Nun kann es aber sein, dass das Herz einmal zerschlagen war über seiner Sünde, aber danach ist es wieder fest und sicher in sich selber geworden, unempfindsam gegenüber dem Bösen, weil man meint, zutiefst ginge einen das eigentlich nichts mehr oder gar nichts mehr viel an. Dem ist aber nicht so, sondern die Sünde bleibt ein lebenslanges Problem, auch wenn wir von der Vergebung wissen. Möglicherweise sind es keine groben Vergehen, deren man uns anklagen könnte, obwohl auch davor ist keiner sicher. Aber die Sünde in ihren Feinheiten ist vor Gott nicht weniger hässlich. Oft merken wir diese Feinheiten bei anderen eher als bei uns. Etwa, wenn ein Bruder oder eine Schwester unaufmerksam sind im Zuhören, unpassende, eher aus dem eigenen statt aus Gottes Geist gebende Ratschläge und Antworten geben, Trägheit gegenüber der Sache Gottes, Flucht vor sich selbst oder Problemen durch Zerstreuung oder Ähnliches. Heute sind es auch oft die Reisen, die einem in aller Herren Länder möglich sind. Und Feinheiten ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, sondern auch das sind ja ernste Dinge. Und deshalb haben wir alle auch ernsten Grund, uns ein zerschlagenes und zerbrochenes Herz zu erbitten. Das ist ein Herz, das ständig weiß, wie armselig es vor Gott dran ist. Ein Herz, das weiß, dass es schuldig wird in Gedanken, Worten und Werken und das darum eben ständig Gottes und des Erlösers bedürftig ist. Wenn wir so Jesus Christus brauchen, kann unsere Beziehung zu ihm eigentlich gar nicht kalt sein oder kalt werden. Im Gegenteil, je zerschlagener wir in uns selbst sind, umso größer ist unsere Liebe zu Jesus Christus. Und etwas Besseres kann uns eigentlich gar nicht passieren. Deshalb ist das Opfer, das Gott gefällt, ein zerschlagenes Herz, etwas ganz Kostbares. Gerade zu denen, die es haben, kommt Jesus Christus, und Advent heißt doch, Jesus kommt. Darum sagt das Adventslied, ein Herz, das Demut übet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiten, das kann sich recht bereiten. Zu dem kommt Jesus Christ. Möge darum Gott in einer Zeit, und damit meine ich die Adventszeit, aber auch die Endzeit, in einer Zeit, wo alles in äußerer und innerer Turbulenz mit allem, nur nicht mit Gott selbst beschäftigt ist, Freude und Wonne haben an denen, die um dies eine ringen. Schmückt euer Herz aufs Beste, sonst weder Leib noch Haus. Wir sind hier fremde Gäste und ziehen bald hinaus. Eine zweite Adventsgabe, die unmittelbar aus der ersten folgt, finden wir in Römer 12, Vers 11. Da schreibt Paulus, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, nach der Luther-Übersetzung. Wir kennen das Wort aus dem Sendschreiben an Laodicea, dass der Herr sie tadelt, sie seien weder kalt noch heiß, sondern lau. Wenn es nun hier heißt, seid brennend, und zwar im Geist, so ist es im Urtext dasselbe Wort wie dort. Heiß, kochend, siedend, könnten wir auch sagen. Ja, liebe Geschwister, es ist unsere Berufung, kochend zu sein. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht und ob wir jetzt an gewisse Kreise denken, die wir für kochend halten, wir sollen tatsächlich für den Herrn siedend sein, brennend im Geist. Etwas anderes hat der Herr eigentlich gar nicht verdient. Ein Lausein entspricht ihm nicht. Eine wohl situierte Gesetztheit will sich bei mir einschleichen. Ich kenne das und Sie sicher auch. Wir machen es uns bequem in unseren gemütlichen Häusern, suchen romantische Gefühle im Schein der Kerzen und bei Tannenduft und meinen, es sei alles in Ordnung. Aber unser Herz brennt nicht in Liebe zum Herrn. Wir lassen uns nicht betrüben von dem, was ihn betrübt. Wir eifern nicht im Gebet gegen die Verführung und den Ungeist, der sich in der Christenheit breit macht. Wir eifern nicht um die Rettung der Verlorenen. Wir nehmen auch unsere eigene Sünde nicht so tragisch und kämpfen nicht einen Kampf gegen sie bis auf das Blut. Das möchte der Herr bei uns anders haben. Und erst recht mahnt uns die Adventszeit daran, Einkehr zu halten, innezuhalten für eine Bestandsaufnahme für unser geistliches Leben. Es könnte einem schwindlig werden bei dem Gedanken, wie viele in diesen Tagen bei Kaffeeduft und Plätzchen sich wohl sein lassen, ohne auch nur im geringsten den Ernst der Stunde, unsere ewige Zukunft und die rechte Bereitung darauf mit nur einem Gedanken zu erwägen. Sicher und feist sitzt man an der wohlgedeckten Tafel, und wenn jetzt der Herr käme, wäre die Tür verschlossen, wie bei den törichten Jungfrauen. Deshalb seid brennend im Geist, seid eifrig darauf bedacht, was eure Sache ist. Luther übersetzt es: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, wörtlich, seid im Eifer nicht zögernd. Im Eifer nicht zögern. Man bedenkt manchmal hin und her, soll ich jetzt wirklich das so sagen? Sollte man sich nicht zurücknehmen und vorsichtiger sein? Wenn es dir Gott ins Herz legt, dann zögere nicht und denk nicht über die Folgen nach. Das ist Gottes Sache. Im Eifer nicht zögernd, weil unser ganzes Leben, auch die scheinbar weltlichen Verrichtungen, ein Dienst für den Herrn sein soll, können wir diesen Eifer wohl auch auf alles beziehen, auf alles, was unser Leben ausmacht. Aber ganz besonders, wo es um die ureigensten Anliegen des Reiches Gottes geht, wie das Weitersagen seiner Botschaft, dass wir das im Zeugnis nicht mit unseren Gedanken schon wieder beim nächsten Schritt sagen, sondern wirklich ganz bei der Sache und auf diesen Menschen bezogen, ihm das Wort ins Herz hinein beten, sozusagen, wenn wir es sagen. Dass überhaupt der ganze Dienst in der Gemeinde, in allen Bereichen, die das angeht, im Eifer nicht zögernd, dann in der Seelsorge an den Leidenden und Gebundenen. Im Gebetsleben, da soll man einen heiligen Eifer spüren, da muss eine himmlische Flamme in uns lodern, die nicht aus uns selber, sondern aus der Höhe gespeist ist. Und hier merken wir, dass wir diesen Eifer nicht selber machen können. Sonst wäre es ja ein menschlicher Eifer. Und ein menschlicher Eifer ist allzumal nicht am Platz, sondern es geht um den Eifer, der Eifer Gottes ist, wie Gott selber ein eifernder Gott und sogar ein eifersüchtiger Gott ist. Ein brennender Geist entzündet sich an Gott selbst, der wie ein brennendes Feuer ist, eine ewige Glut, brennend in seiner Liebe, brennend aber auch in seinem Zorn, brennend in seinem Wort. Kein gemütlicher, sondern ein heiliger Gott, der jeden unserer Gedanken, jedes unserer Worte, jede unserer Taten heilig ernst nimmt. Und so können wir nur bitten, wenn wir den Mangel bei uns spüren, dass Gott uns mit einem brennenden Geist beschenken möchte. Und er will es auch tun. Es ist sein Anliegen, ein Gebetsanliegen nach seinem Herzen. Wir können zum Beispiel beten mit denselben Worten, wie sie David im selben Psalm 51 ausspricht. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Dieser Geist wird zuerst, wie wir hörten, ein zerbrochener Geist sein. Das passt richtig zusammen. Obwohl er brennend ist, ist er zerbrochen. Das ist gar kein Widerspruch bei Gott. Ein Geist, der sich seines Elendes und seiner Sünde bewusst ist, aber gerade deshalb zur ewigen Glut hingetrieben wird, wie die große Sünderin aus Lukas 7, die Jesus in verschwenderischer Liebe die Füße salbte, dass sie kein kaltes und kein versteinertes Gesicht irgendeines anwesenden Frommen achtete, sondern sie war ganz selbstvergessen und hat in den Augen der anderen Unsinniges getan. Aber die Liebe zu Jesus ist nicht unsinnig. Vielleicht ist die Situation für uns in einer Zeit, wo die Liebe in vielen erkaltet, wieder ähnlich, dass wir uns den brennenden Eifer von anderen in der Christenheit, die lau, satt und unempfindlich sind, nicht auslöschen lassen dürfen. Denn auch Lauheit und Gemütlichkeit hat etwas Ansteckendes und die Liebesflamme Erlöschendes. Das dürfen wir nicht zulassen, sondern hier sind wir ganz allein auf Gott geworfen. Wenn wir uns schon nicht am Glauben der anderen entzünden können, wie wir es doch sollten, so haben sie aber in keinster Weise das Recht, den unseren für überspannt zu halten, sondern hier werfen wir uns auf Gott, dass er nicht über uns auch das Urteil spreche, weil du aber lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und das alles umso mehr, weil wir wissen, dass das Ende nahe ist. Deshalb der dritte Adventsschmuck für unser Herz, dass ich aus dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen entnehme, Matthäus 25, Vers 6. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Gerade der heutige zweite Advent hat vom Kirchenjahr her das Thema des wiederkommenden Herrn. Alle Brautjungfrauen sind hinausgegangen dem Bräutigam entgegen, ihn zu erwarten und ihn mit brennenden Lampen zu empfangen. Sie haben lange gewartet und darüber ist es Mitternacht geworden. Sie sind sogar alle eingeschlafen, aber sie werden durch lautes Rufen geweckt. Die Zeichen der Zeit sind für uns in gewisser Weise auch ein Rufen, dass der Herr kommt, wenn auch nicht alle sie zu erkennen vermögen. Auch die Wächter auf Zions Mauern, das heißt die wachen Mahner in der Gemeinde, die allerdings heute dünn gesät sind, zeigen den Tag an und sie rufen im Einklang mit der Schrift: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Das Wort des Urtextes, das hier steht, für ihm entgegen, ist dasselbe wie in 1. Thessalonicher 4, Vers 17, über das dem Herrn entgegengerückt werden der Gemeinde auf den Wolken des Himmels zur Begegnung mit ihm. Ich lese es noch einmal, 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Wir sind also aufgerufen, dieser Begegnung mit Jesus Christus in den Wolken des Himmels und dem sich dann anschließenden Hochzeitsmahl nach Offenbarung 19 entgegenzusehen und entgegenzugehen. Geht hinaus ihm entgegen. Wie könnte sich dieses Hinausgehen praktisch und konkret gestalten, auch in dieser Zeit? Es heißt, sich das zu erbitten, was wir schon gehört haben, nämlich einen zugleich zerbrochenen wie brennenden Geist und damit den wiederkommenden Herrn zu erwarten. Nicht zu denken, dass wir unendlich Zeit haben, sondern dass jeder Tag, jede Stunde die letzte sein könnte. Und wenn nicht in der Entgegenrückung, dann in unserer Todesstunde. Da, wo wir noch in falscher Weltförmigkeit der Welt gleich sind, dort hinausgehen und sie fahren lassen. Da, wo wir gebunden sind an Geld, Ehre, Menschen oder was auch immer, es dem Herrn ausliefern und uns lösen lassen, denn wir können uns selber nicht lösen. Unser Herz ist eine Götzenfabrik, die sich immer neue Götzen erfindet und ausdenkt. Werft sie hinaus, sagt der Herr. In der Advents- und Weihnachtszeit nicht zuerst auf die äußeren Genüsse blicken, sondern auf Jesus Christus selber mit den Augen des Geistes und Maß halten, auch in den leiblichen Dingen. Ich habe nie vergessen, was einmal eine Frau im Bibelgesprächskreis erzählte, wie sie in der Adventszeit durch die Kaufhäuser gegangen ist, war wohl in einer größeren Stadt, und diesen Rummel und die Unruhe und Hektik erlebt hat, und dass sie dann immer innerlich gebetet hat mit Psalm 16: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ist er mir zur Rechten so werde ich festbleiben. Alle Zeit den Herrn vor Augen haben, wie groß der Trubel auch ist, wie groß die Nöte oder was uns beschäftigen will, uns davon nicht einnehmen lassen, sondern eine innige Verlobung, möchte ich einmal sagen, eine vorweggenommene Hochzeit schon feiern mit dem Herrn Jesus Christus. Dem Herrn entgegengehen heißt nicht zuletzt, sein ganzes Wort im Tun verbindlich zu nehmen und uns nichts nach eigenem Gutdünken zurechtzubiegen. Sein Wort verbindlich nehmen. Mir kamen einige Gedanken erst in den letzten Tagen, die ich früher nicht im Blick hatte. Ich weiß nicht, ob sie ganz richtig sind oder ob man es auch anders sehen könnte, aber ich will es mal so weitergeben. Wir finden nur bei Matthäus das Gleichnis von den 5 törichten und 5 klugen Jungfrauen. Und nur bei ihm, nämlich als Abschluss der Bergpredigt, ein anderes Gleichnis vom törichten und vom klugen Hauserbauer. Ob das nicht ein Licht werfen kann auf die Deutung dieser 10 Jungfrauen, was es damit auf sich hat. Beide Worte an den verschiedenen Stellen, töricht und klug, sind auch dieselben im griechischen Urtext. Das ist ganz eigentümlich. Und Jesus vergleicht dem klugen Bauherrn, der sein Haus auf den Fels baute, den, der seine Worte hört und sie tut. Und demjenigen, der sein Haus auf den Sand baute, vergleicht er den, der seine Worte hört und sie nicht tut. Und da habe ich mir gedacht, das könnte doch der springende Punkt sein, auch bei den törichten Jungfrauen, auch wenn man noch manches andere sagen könnte. Diese 5 Törichten haben zwar die Einladung der Braut, Brautjungfrau zu sein, gehört und haben sie angenommen und sie sind auch hinausgegangen, aber sie hielten es nicht für nötig, sich nun auch entsprechend zu bereiten und auf die Stunde der Begegnung vorzubereiten, indem man wenigstens eine Kanne mitnahm, wo noch brennendes Öl drin war. Denn die Lampe war ganz klein, da passte nicht viel rein, das verlöscht sofort. Das hätten sie tun müssen und mitnehmen müssen. Und so finden sie schließlich die Tür verschlossen. Ein Glaube, dem das Wort zur Tat wird und der die Konsequenzen aus dem Wort zieht. Was das nun bedeutet für die konkrete Situation und für mich und für mein Leben, der es nicht nur hört und schön und richtig findet, sondern alles daran setzt, jetzt es auch zu seiner Lebensgrundlage zu machen. Das heißt, das Haus auf dem Fels zu bauen. Dieser Glaube ist recht. Und so bereitet man sich für den kommenden Herrn Jesus Christus trotz allen Versagens, dass er aber bereit ist zu vergeben, wenn wir damit zu ihm kommen. Es geht nicht um einen Perfektionismus, sondern es geht darum zu wollen, sein ganzes Wort verbindlich zu nehmen. Wie weit wir darin kommen, da sind wir ganz auf die Hilfe und Leitung Gottes und des Heiligen Geistes selber angewiesen. Darum, schmückt euer Herz aufs Beste, sonst weder Leib noch Haus. Wir sind hier fremde Gäste und ziehen bald hinaus. Gemach bringt Ungemach. Ein Pilger muss sich schicken, sich dulden und sich bücken, den kurzen Pilgertag. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.